Grüß Gott und herzlich willkommen allen Zuhörern von Radio Horeb und Radio Maria. Es grüßt Sie Marion Kuhl. Am 5. Juli ist Joachim Kardinal Meißner, der emeritierte Erzbischof von Köln, gestorben. Heute eine Sendung ihm zum Gedenken. Ein Höhepunkt seiner Amtszeit war für ihn persönlich der Eucharistische Kongress bei ihm in Köln im Jahr 2013. Herr, zu wem sollen wir gehen? Unter diesem Motto stand der Kongress. Am Hochfest des Heiligsten Herzens Jesu hielt Kardinal Meißner eine Katechese, die unter der Antwort zu dieser Frage stand. Herr, zu wem sollen wir gehen? Zu dem, der sich für uns hingibt. Sie hören jetzt in Gedenken an ihn seine Katechese aus dem Jahr 2013.
Liebe Schwestern, liebe Brüder, zunächst zwei technische Vorbemerkungen. Die erste technische Vorbereitung: bei der Katechese sollten sich die Herzen und die Ohren öffnen und die Fotolinsen sich schließen. Das Zweite, es wurde gesagt, am Schluss sind Fragen zu stellen, herzlich gern, aber lieber wären mir, wenn Sie meine Katechese durch Ihre eigenen Eucharistie-Erfahrungen ergänzen könnten. Was Sie mit der heiligen Eucharistie erlebt haben, das wäre besonders wichtig. Sie haben mich verstanden, ja, mit dem ersten Punkt. Gut, gut. Also, liebe Schwestern, liebe Brüder, die heilige Eucharistie ist die Summe aller großen Hochfeste des Kirchenjahres. Die Menschwerdung Christi Weihnachten, sein Tod am Kreuz, Karfreitag, seine Auferstehung Ostern, die pfingstliche Geistsendung und heute das Herz-Jesu-Fest. Das ganze Kirchenjahr über bleibt Wirklichkeit in der heiligen Eucharistie. Durch sie nehmen wir Anteil an der Intimität Christi und an der Universalität Christi. Nach den Worten des Kirchenlehrers Cyril von Jerusalem wird der Christ durch die heilige Eucharistie zum Concorporius, und zum Consanguis Christi. Das heißt, er wird zum Mitorgan, zum Glied am Leibe Christi, und zum Blutsverwandten Jesu Christi, indem er hineingenommen wird durch die Eucharistie in die Blutsgemeinschaft und in die Lebensgemeinschaft mit dem eucharistischen Christus selbst. Die heilige Eucharistie, liebe Freunde, stellt die innere Sympathie des Christen mit Christus her. Das heißt, den Gleichklang meines Herzens mit seinem Herzen, den Gleichschritt meiner Füße mit seinen Füßen, das Gliedmaß unseres Denkens und Wollens mit seinem Denken und Wollen. Indem der Christ sich nicht nur in das Leben des Herrn hineingenommen weiß, sondern indem der Herr sein Leben hingegeben hat, das ihm am Kreuz genommen wurde. Liebe Freunde, die Teilnahme an der Eucharistie heißt auch immer Teilnahme am Todesgehorsam Jesu. Die Eucharistie, das dürfen wir nicht vergessen, hat ihm das Leben gekostet. Was kostet sie denn uns? Einmal in der Woche eine Stunde. Das kann doch aber nicht alles sein. Die Teilnahme an der Heiligen Messe bedarf der Ergänzung auch durch unseren Tod, sodass wir sagen können, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Auch wir, ich und Sie, auch wir sollen uns immer wieder bei der Mitfeier der Eucharistie selbst absterben. Wir sollen bei der Eucharistie absterben unserer Wünsche zugunsten seiner Wünsche, unserer Pläne zugunsten seiner Pläne, unserer Vorstellungen von Nachfolge Christi und vieles mehr zugunsten seiner Vorstellung von unserer Nachfolge. Das aber würde bedeuten, liebe Freunde, dass mein Tod durch jede Mitfeier der Heiligen Messe vorqualifiziert ist. Vorqualifiziert ist. Wenn wir das Leben vielleicht einmal bei einem Verkehrsunfall verlieren oder vom tödlichen Herzinfarkt einmal überrascht werden sollten, dann ist dieser Tod schon vorqualifiziert durch unsere Teilnahme an der Heiligen Messe. Er ist dann kein Verlust mehr, unser Tod, sondern er ist diese Lebenshingabe des Sohnes an den Vater. Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist, mein Leben. Im Mittelalter kannte man die Ars Moriendi, das heißt die Kunst des Sterbens, damit uns die Kunst des Lebens gelingt. Ich habe es Ihnen gerade hier vorgemacht, bei der Heiligen Eucharistie, unserer Pläne abzusterben zugunsten seiner, unserer Vorstellungen abzusterben zugunsten seiner Vorstellung. Und liebe Freunde, das Unwahrscheinliche, das die Welt nicht kennt, ist, dass der Tod für Christus kein Untergang ist, kein Ende ist, sondern Anfang, Auferstehung. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. So schreibt Paulus an die Philipper, und er sitzt zur Rechten des Vaters, bis er wiederkommt, zu richten die Lebenden und die Toten. Liebe Freunde, mit Gott gibt es für uns keinen Untergang. Das müssen wir uns in unsere Herzen hineinschreiben lassen. Mit Gott gibt es für uns keinen Untergang. Selbst wenn es mir das Leben kostet. Und gegen Gott gibt es keinen Aufgang, weil die innere Gesetzlichkeit der Wirklichkeit besagt, dass gegen Gott nichts Gutes gemacht werden kann. Das ist auch wichtig. Dass gegen Gott nichts Gutes in der Welt gemacht werden kann. Durch die Teilnahme an der Heiligen Eucharistie bekommt der Christ die Mächtigkeit, aus jedem Untergang einen Aufgang zu machen. Und wenn wir kommunizieren, dann empfangen wir wirklich den österlichen Leib des Herrn. Und liebe Freunde, wenn wir uns so von Gott übernommen wissen, dann können wir mit voller Überzeugung mit Paulus sprechen, ist dieser Gott für uns? Wer sollte dann noch gegen uns sein? Und so kann man sagen, wenn Gott für mich ist, wenn er das alles für mich getan hat, dann ist es doch eigentlich genug. Dann reicht es. Dann werde ich doch frei von der Sorge um mich selbst. Und ich werde frei dann für die anderen. Wenn mich Gott so liebt, wenn Gott so für mich ist, wenn Gott so für mich sorgt, dann kann ich wirklich von mir selbst absehen und mein ganzes Interesse anderen widmen. Ich brauche mich nicht im falschen, selbstsüchtigen Sinn permanent um mich selber zu kümmern, weil Gott in seiner Macht, in seiner Kraft und in seiner Hingabe sich um mich kümmert. Da bleibt für mich gar nichts mehr übrig. Der Herr entsorgt mich, damit ich die Dinge seiner Kirche besorgen kann. Eigentlich sind wir als Kirche der Verein der christlich Sorglosen, weil wir um uns nicht mehr Sorgen brauchen. Macht alles der Herr. Werft all eure Sorgen auf den Herrn. Aus der Intimität Christi wachsen wir in seine Universalität hinein. Und das schenkt uns das Leben. Der Mensch lebt nicht von der Produktion, sondern von der Kommunion. Das ist ja gerade die große Lebenslüge unserer Zeit, dass der Mensch meint, er gewinne das Leben aus dem, was er haben kann und was er machen kann. Leben ist niemals aus Mitteln zu gewinnen, auch nicht aus Lebensmitteln. Wenn wir die in unserem Leben sich meldenden Urbedürfnisse zu stillen suchen, Durst und Hunger, dann wollen wir doch im Grunde gar nicht dieses oder jenes etwas haben. Wir wollen einfach leben. Und wir wollen glücklich leben. Wir wollen uns mit Recht unseres Lebens freuen dürfen. Liebe Freunde, was der Mensch sucht, ist doch das, was ihm das Leben gibt und was ihn vor dem Tod bewahrt. Dieser Lebenshunger und dieser Lebensdurst, der sich im körperlichen Hunger und Durst meldet, werden von Christus gestillt. Und zwar durch nichts anderes als durch sich selbst, durch seine Person in der heiligen Eucharistie. Er bietet uns, liebe Freunde, glauben Sie mir das, er bietet uns, was kein Lebensmittel dieser Welt zu bieten vermag, nämlich sich selbst, der von sich sagt, ich bin das Leben. Die Lebensformel heißt also nicht Produktion, sondern Kommunion. Die Sehnsucht nach dem Leben wird gestillt nicht durch etwas, und zwar nicht durch irgendetwas, sondern durch jemand. Und zwar nicht durch irgendjemand, sondern durch Jesus Christus selbst. Er ist gleichsam die Offerte des Vaters für die Welt, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Liebe Freunde, unser eucharistischer Kongress steht unter dem Wort, Herr, zu wem sollen wir gehen? Das ist eine Frage, die bei den tausend Zweifeln, die uns heute innerhalb und außerhalb der Kirche bewegen, über unsere Lippen kommt. Herr, zu wem sollen wir gehen? Diese Frage steht mitten im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums, das sogenannte Brotkapitel genannt wird. Am Anfang des sechsten Kapitels steht die wunderbare Brotvermehrung. 5000 Leute sind dem Herrn in die Wüste gefolgt. Und nun meldet sich der Hunger. Ihre Taschen, ihre Hände sind leer. Und darum fordern die Jünger den Herrn auf, er solle doch die Leute entlassen, damit sie hier in der Wüste nicht verhungern. Jesus aber entgegnete ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Die Apostel sind ratlos über diesen Auftrag. Und der Apostel Andreas sagt schließlich, Herr, hier ist zwar ein kleiner Junge, der hat 5 kleine Brote und 2 kleine Fische. Doch was ist das für so viele, für 5000? Er will damit sagen, das ist eigentlich gar nichts. Und man soll um Gottes Willen damit gar nicht anfangen auszuteilen. Das gibt nur Ärger unter den vielen Hungernden. Jesus aber sagt unwahrscheinlicherweise, lass die Leute sich setzen. Sich mit leeren Magen, mit leeren Taschen, mit leeren Händen in der Wüste hinzusetzen, ist eigentlich eine Aufforderung zum Selbstmord und zum Hungertod. Das ist keine fromme Übertreibung, das ist Realität. Versetzen Sie sich mal in diese Szene hinein. Aber die 5000 tun das. Sie vertrauen einfach auf das Wort Jesu. Der wird uns schon nicht betuppen. Ich meine, das ist vielleicht schon das größere Wunder als das dann der Brotvermehrung. Dass sie einfach dem Herrn getraut haben, leere Magen, leere Hände, leere Taschen in der Wüste. Wo soll der denn das hernehmen? Und jetzt geschieht, Jesus ruft den kleinen Jungen mit den wenigen Gaben, den 5 Broten und den 2 Fischen zu sich. Und so wird diese rührende Randfigur mit Jesus zusammen zur Zentralfigur. So was macht Gott. Die rührende Randfigur wird zur Zentralfigur. Und nun gibt der kleine Mensch, dieser Junge, das wenige, was er hat, weg aus seinen Händen, sodass er plötzlich ein Hungerleider ist, wie die anderen 5000 auch. Aber er legt das wenige nicht irgendwo hin, sondern er legt es an die wichtigste Stelle dieser Welt. Er legt es in die Hände des Meisters. Dort, wo aus dem Wenigen immer das Viel, aus Minus immer Plus wird. Alle 5000 werden dann davon satt. Und von den übrig gebliebenen Stücken werden dann noch 12 Körbe eingesammelt. Und diese 12 Körbe sind schon ein Hinweis auf unsere gefüllten Tabernakel in unseren Pfarrkirchen, vor denen das ewige Licht brennt und in denen er uns nahe ist, alle Tage bis zur Vollendung der Welt. Die Fortsetzung der 12 Körbe gibt es in unseren Pfarrkirchen mit dem Tabernakel. Liebe Freunde, nun kommen die Leute und möchten nach dieser Großtat Christus zu ihrem Brotkönig machen, damit sie nicht mehr zu hungern brauchen. Jesus aber entzieht sich ihrem Wollen und sagt zu ihnen: Das habt ihr gar nicht nötig. Ich gebe mich euch doch selbst als Speise. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Aber sie verstehen ihn nicht. Dann heißt es im Text, viele empfanden diese Rede hart und darum zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Und jetzt wendet er sich den wenig Dagebliebenen zu und sagt etwa nicht, wie wir das heute machen würden: Nun bleibt mal schön da, ich mache es jetzt einfacher, ich mache es billiger, ich mache leichter, wir werden eine Versammlung halten und werden diskutieren, wie das alles billiger werden kann. Nein, er stellt die provokante Frage: Wollt auch ihr gehen? Und was geschieht in diesem hochwichtigen Moment nach der Frage: Wollt auch ihr gehen? Wenn die wenigen Apostel nun auch weggegangen wären, frage ich mich immer wieder: Liebe Freunde, was wäre denn dann passiert? Es hätte sicher keinen grünen Donnerstag mit der Einsetzung der Eucharistie gegeben. Es hätte bestimmt keinen Erlösertod am Karfreitag gegeben und damit kein Ostern, keine Auferstehung. Der Herr macht seine ganze Liebe zu uns Menschen abhängig von der Zustimmung eines einzigen Menschen, von einer kleinen Gruppe, hier ganz konkret von Petrus. Mein Gott, wenn ich damals an der Stelle des Petrus gestanden hätte, hätte ich auch so reagiert oder wäre ich feige mit den anderen davongegangen? Der Petrus gibt die erstaunliche Antwort: Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Wir haben doch zu dir keine Alternative. Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Liebe Freunde, Petrus ist der eigentliche Sprecher unseres Eucharistischen Kongresses 2013 in Köln geworden. Mit der Frage: Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Wir haben gar keine Alternative zu dir. Du hast Worte ewigen Lebens, du bist der Heilige Gottes. Petrus, liebe Freunde, hat gleichsam das Erste, das Kräftigste, das Intensivste, das Kürzeste und das schönste Glaubensbekenntnis formuliert, das die Christenheit kennt. Herr, zu wem sollen wir gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das sage ich frei heraus. Ich bin sicher einer der Ältesten. Wenn ich mal zum Sterben komme, möchte ich das sprechen. Wenn der Arzt sagt, also jetzt wird's ernst, wollen Sie noch was haben, den Medikanalen? Herr, zu wem sollen wir denn gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Ich bin zum Glauben gekommen und habe erkannt, du bist der Heilige Gottes. Aber liebe Freunde, das ist nicht nur so dahergesagt, sondern das ist Tat, Realität geworden. Denn der Herr ist in der Heiligen Eucharistie wirklich und wesentlich bei uns geblieben und bildet die Mitte unseres Glaubens. Das muss man sich mal klar machen. Die große Kraftreserve unserer Kirche ist die kleine Hostige in der goldenen Monstranz, die aber der Sohn des lebendigen und ewigen Gottes in Person ist. Und darum knien wir vor ihr nieder. Was mich immer wieder fasziniert, dass der Herr damals das Heil von einem einzigen Menschen abhängig gemacht hat, nämlich von Petrus. Macht er das nicht vielleicht in meinem Leben heute auch so, dass er das Heil vieler Mitmenschen in meiner Familie, in meiner Gemeinde oder wo ich bin, abhängig macht, wie damals von Petrus, von seinem Bekenntnis? Liebe Freunde, als Jesus mit seinen Jüngern im Tempel von Jerusalem steht, beobachtet er, wie viele Leute am Opferstock stehen und ihre Gaben spenden. Darunter beobachtet er eine alte Dame, eine alte Frau, die Witwe ist. Und der Herr sagt seinen Aposteln im Hinblick auf diese Frau: Diese arme Witwe hat mehr hineingeworfen als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum das Nötigste zum Leben hat, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hingegeben. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich sage das den älteren Damen unter uns. Diese alte Dame ist das ergreifendste Gottesbild des Neuen Testamentes. Die hat so gehandelt, wie Gott handelt. Er hat uns doch in der Eucharistie nicht irgendetwas geschenkt. Nicht etwas von seinem Überfluss, sondern er hat uns in Christus sein Ein und Alles geschenkt. Mehr hat er uns nicht zu geben, nachdem er seinen Sohn, die kleine Hostige, in den Opferkasten dieser kleinen Welt hineingeworfen hat. Hat er gegeben sein Ein und Alles. Sie können ja mal den Versuch machen, vielleicht mit einer unkonsekrierten Hostige. Wer die heilige Hostige auf eine Briefwaage legt, der wird kaum merken, dass ihr Gewicht von der Waage registriert wird. So leicht ist sie. Materiell fast ein Nichts. Was kostet denn eine Hostige? Nichts. Aber sie ist Gottes Ein und Alles. Sie ist der Sohn des lebendigen Gottes, Jesus Christus, unser Meister und Bruder. Ich kann den heiligen Pfarrer von Ars gut verstehen. Nach der heiligen Wandlung hält er die Hostige in seiner Hand und sagt: Herr, wenn ich jetzt wüsste, ich käme in die Hölle, dann ließe sich jetzt nicht mehr los. Und dann würde ja die Hölle, wenn du dabei bist, zum Himmel. Das ist Erkenntnis der Eucharistie. Liebe Freunde, durch die Gegenwart Christi in der heiligen Eucharistie hat die Anbetung Gottes ganz neue Anlässe erhalten und darin neue Form und neues Format. Wir dürfen in dieser unscheinbaren Brotsgestalt den ewigen und lebendigen Gott anbeten. Wenn wir noch ein persönliches Verhältnis zu Gott haben, so richten wir zumeist Bittgebete zu ihm. Ich mache das meistens so. So viel bitten. Seltener danken wir ihm für alles, was wir von ihm erhalten haben. Vergessen wir nicht, von den 10 geheilten Aussätzigen kam nur ein einziger zurück, um zu danken. Oder wir setzen einen Akt der Ergebenheit in den unbegreiflichen Ratschluss Gottes, wenn uns ein tiefes Leid trifft. Und auch das ist recht so. Aber Ergebenheit und Bescheidenheit ist nicht dasselbe wie Anbetung. Ja, was ist denn Anbetung? Gott schickt uns in seinem ewigen Sohn in Gestalt der heiligen Hostige auf den Altar, in den Tabernakel, gleichsam sein eigenes Herz, seinen Sohn. Unser Gott ist in der heiligen Eucharistie nicht nur ein ferner, sondern ein ganz naher Gott geworden. Ein Gott, den man nicht über den Wolken suchen muss und in unaufhebbarer Distanz anbeten soll, sondern der uns ganz nah ist in den eucharistischen Gestalten, der zunächst wie eine Sache aussieht, der eucharistische Leib, der aber eine Person ist, und zwar der ganz andere, der ewige, der unsterbliche, der allmächtige Gott. Liebe Freunde, in der heiligen Eucharistie hat Gott nichts von seiner Unfasslichkeit verloren. Oder ist Ihnen das so todsicher, vor der kleinen Hostige zu sagen in der Monstranz, du bist der ewige Gott? Wissen Sie, ich habe vor dreiviertel Jahren einer jungen Frau ins Gespräch gekommen über die Eucharistie. Und ich habe mich am wirklich Mühe gegeben, ihr das Geheimnis aufscheinen zu lassen. Und sie scheint es verstanden zu haben, denn sie hat es zu mir gesagt. Herr Kardinal, wenn das stimmt, was Sie sagen, das ist ja zum Verrücktwerden. Es reißt ja von uns niemand vom Stuhl. Das ist wirklich zum Verrücktwerden. In der heiligen Eucharistie ist Gott hat nicht von seiner Unfasslichkeit verloren. Er ist im Gegenteil noch viel unfasslicher geworden. Erst jetzt ahnen wir, wie weit die göttliche Vollmacht in Wirklichkeit reicht. Bis zur Macht, auch ein armseliges Stück Brot sein zu können. Die Ohnmacht Gottes reicht so weit, ein armseliges Stückchen Brot sein zu können. Die Menschen, große und kleine, seit zwei Jahrtausenden knien vor der Hostie nieder, weil sie erkannt haben, dass dieses Stückchen Brot das persönliche Wort Gottes ist, der leibhaftige Ausdruck seiner Liebe zu uns Menschen, die Auslegung des lebendigen Gottes in unserem begrenzten Menschsein. Liebe Freunde, alles an der Hostie spricht, so ist Gott. So ist mein Vater und euer Vater im Himmel. So ist unser ewiger Gott. Ich zeige es euch, damit ihr es wisst und damit auch ihr versucht, in dieser Richtung zu leben. Weil dieses Brot gewordene Wort nicht nur von fern auf Gott hinzeigt, sondern selber göttliches Wort aus der Hand Gottes und aus dem Herzen Gottes ist. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott, heißt es im Johannesevangelium. Und dieses Wort ist Fleisch geworden, ist Brot geworden. Und hat uns Gott, den niemand gesehen hat, ausgelegt, ausgehändigt und erklärt. Liebe Schwestern, liebe Brüder, ich komme zum vorletzten Punkt. Und der ist der schwierigste. Aber ich habe mir gesagt, Sie sind keine religiösen Analphabeten. Das muss ich Ihnen zumuten dürfen. Der große Theologe, der heilige Thomas von Aquin, hat damals im 13. Jahrhundert die Texte für das gerade entstandene von Leichnamsfest geschrieben. Unter anderem auch den unsterblichen Hymnus zur Anbetung des Altarsakramentes. Ad oro te devote latens deitas. Dessen Übersetzung in deutscher Sprache etwa heißt, mit Ehrfurcht bet ich dich an, verhüllte Gottheit, die du unter diesen Gestalten wahrhaft verborgen bist. Dir unterwerfe ich restlos mein Herz, weil bei deiner Betrachtung alles andere versagt. Ich frage mich des Öfteren, was geht denn eigentlich im Herzen des himmlischen Vaters vor, wenn er auf unseren Tabernakel blickt? Was geht denn dann im Herzen des Vaters im Himmel vor? Hat das Selbstangebot seines Sohnes, die Menschheit zu erlösen, den Vater nicht von Ewigkeit her bis ins Innerste angerührt und durchbohrt? Muss er nicht von Ewigkeit her vor diesem Angebot des Sohnes mit einem Staunen und einer Bewunderung gestanden haben, dass ein solcher Gedanke dem Abgrund der göttlichen Freiheit entsteigen konnte? Das ist gewiss sehr menschlich geredet und sehr menschlich gedacht. Aber wie anders sollten wir es dann ausdrücken, wenn wir an der Entgegensetzung der drei göttlichen Personen in der einzigen Gottheit festhalten wollen? Und wenn jetzt in der Menschwerdung Christi das Werk vollbracht ist und der Vater seinen Sohn als Kind und als eucharistische Gabe, als Stück Brot vor sich liegen sieht, ist dann dieses Staunen des Vaters, ich rede nach Menschenweise, nicht selbst als eine höchste Form der Anbetung zu bezeichnen? Der Vater betet seinen Sohn, der Vater in der Herrlichkeit betet seinen Sohn in der Armseligkeit ein Stückchen Brotes an. Warum sollte denn der Vater das Wunder der göttlichen Liebe des Sohnes in der Eucharistie nicht anbeten? Ebenso sehr, wie der Sohn in seinem Erdenleben und in seiner eucharistischen Gestalt den Vater und seinen Liebenswillen im Heiligen Geist immerfort angebetet hat. Dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Das ist doch die reine Anbetung. Und wie sollte der Heilige Geist, der den Ausdruck und der Zeuge der gegenseitigen Liebe von Vater und Sohn ist, nicht diese ewige gegenseitige Anbetung nochmals anbeten? Liebe Freunde, warum sage ich Ihnen das? Manche Theologen schütteln den Kopf, ich würde das zu menschlich übersetzen. Nein, das ist die Realität. Wir dürfen also nicht meinen, uns einer leidigen Pflicht zu entledigen, wenn wir Gott anbeten in der Eucharistie. Wir treten mit der Anbetung nur ein in die Wahrheit, in die Güte und die Schönheit Gottes selber und vollziehen eigentlich nur das Gesetz der Wahrheit, der Güte und der Schönheit unseres eigenen Daseins. Dazu sind wir da, wie Gott zu werden, in seiner Wahrheit, in seiner Güte, in seiner Schönheit. Denn Gott ist in der Eucharistie keinem von uns fern. In ihm leben wir, bewegen wir uns und sind wir. Wir sind von seiner Art. Wir sind von seiner Art. Verkauft euch nie unter den Wert. Wir sind von seiner Art. Vom heiligen Thomas von Aquin wird berichtet, dass er oft stundenlang vor dem Tabernakel kniete und dann seinen Kopf an die Tabernakeltür gelehnt hat. Auf die Frage seiner Mitbrüder, was er denn so lange am Tabernakel tue, da gab er die Antwort: Ich höre darin das Herz des Herrn schlagen. Wir haben heute das Herz Jesu fest. Vor dem Tabernakel, sagt Thomas, ich höre darin das Herz des Herrn schlagen. Gebe Gott, dass Sie dann bei der Heiligen Kommunion, wenn Sie in der Hand, im Herzen, im Mund haben, das Herz des Herrn schlagen hören. Das ist Herz-Jesu-Frömmigkeit. Amen.
Das war hier bei Radio Horeb eine Katechese von Joachim Kardinal Meißner, die er beim Eucharistischen Kongress in Köln im Jahr 2013 gehalten hat. Ein Höhepunkt in seiner Amtszeit, wie er selber unterstrichen hat. Nach der Musik hören Sie eine Predigt, die Kardinal Meißner zu seiner Verabschiedung beim Amtsrücktritt gehalten hat. Thank you. Bei Radio Horeb in der Reihe Spiritualität denken wir heute an Joachim Kardinal Meissner, der am 5. Juli verstorben ist. Am 9. März 2014 hat er ein Pontifikalamt zum 25-jährigen Ortsjubiläum als Erzbischof von Köln gefeiert. Diese Feier war zugleich seine Verabschiedungsfeier bei seinem Amtsrücktritt. Seine Predigt waren wie Abschiedsworte und sein Vermächtnis.
Liebe Mitbrüder im geistlichen Dienst, sehr verehrte liebe Schwestern und Brüder im Hohen Dom und an den Rundfunkgeräten und den Fernsehschirmen. Zum Beginn der österlichen Bußzeit führt uns die Liturgie der Kirche mit Jesus in die Wüste, in der er dreimal vom Teufel versucht wird. Zunächst setzt der große Widersacher am leiblichen Hunger Jesu an, dem nach 40 Tagen Fastenzeit für ihn spürbar geworden ist. Die zweite Versuchung appelliert an sein Ehrgefühl. Nach 40 Tagen Verborgenheit in der Wüste wäre ein Sprung von der Tempelzinne in Jerusalem wirklich eine Attraktion. Und bei der dritten Versuchung geht es wirklich um alles. Hier lässt der Versucher alle Masken fallen, indem er ihm alle Reiche der Welt zeigt und versichert, das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest. Und da antwortet Jesus mit aller Entschiedenheit, weg mit dir, Satan. Denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinen Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, das erinnert an den großen Bruch am Anfang im Paradies, als der Satan den ersten Menschen über den verbotenen Baum sagt, nein, ihr werdet nicht sterben. Gott weiß vielmehr, sobald ihr davon esst, gehen euch die Augen auf. Ihr werdet wie Gott und erkennt Gut und Böse. Ihr werdet wie Gott. Darum geht es letztlich immer im Dasein des Menschen. Gott hat den Menschen als sein Abbild geschaffen. Das hat ihn aber nicht immunisiert gegen die Versuchung, selbst Gott sein zu wollen. Das ist doch das eigentliche Thema der Menschheitsgeschichte. Unser heutiger Evangelientext schließt mit dem Hinweis, darauf ließ der Teufel von ihm ab und es kamen Engel und dienten ihm. Darin liegt, liebe Freunde, auch unsere Berufung und unsere Sendung. Wir in Köln haben in unserer Hohen Domkirche als Vorbeter der Christenheit die heiligen drei Könige vor uns. Von ihnen heißt es im selben Matthäusevangelium, da fielen sie nieder und huldigten ihm. Die heiligen drei Könige als Vorbeter der Menschheit scheinen heute noch nichts von ihrer Faszination verloren haben, da unser Dreikönigsschrein von vielen Touristen und noch mehr Pilgern aller Regionen und Erdteile besucht wird. Sogar unser Weltjugendtag 2005, das größte geistliche Ereignis während meiner Zeit als Erzbischof von Köln, stand unter dem Wort, wir sind gekommen, um ihn anzubeten. Liebe Schwestern, liebe Brüder, Gott ist wirklich in Jesus Christus Mensch geworden. Dieses Ereignis fordert uns auf, vor diesem Geheimnis der Liebe Gottes, die alles Begreifen wirklich übersteigt, niederzuknien und anzubeten. Dass Gott uns liebt, das verstehen wir. Aber dass er uns bis zur Krippe und bis zum Kreuz geliebt hat, das bestürzt. Eine Liebe, die solche Widerstände überwindet und Gegensätze verbindet, das ist nicht mehr Liebe von dieser Welt. Vor ihr gibt es nur eine einzige würdige Haltung und das ist die Anbetung. Liebe Schwestern, liebe Brüder, dieser Abgrund an Liebe, der hier sichtbar wird, diese Torheit eines Gottes, der Fleisch wird, verwirrt den menschlichen Verstand. Alles nur das nicht, sagt der Ungläubige davor. Vor dem Kreuz befindet sich der Mensch an einer Wegkreuzung. Entweder nimmt er Gott und das Mysterium seiner Liebe an oder er verweigert sich ihm. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn ein Mensch sich für Gott entscheidet, dann nimmt er auch sofort am Mysterium Gottes teil. Gott steht unendlich hoch über den Menschen. Seine Wege sind nicht unsere Wege. Und sein Wesen umhüllt ein tiefes Geheimnis. Würde der Mensch Gott verstehen, so würde Gott nicht mehr Gott sein, oder der Mensch würde aufhören, Mensch zu sein. Denn verstehen heißt, auf der gleichen Stufe zu stehen. Wenn der Mensch auf seinen Platz stehen will, muss er sich niederknien vor dem unendlich größeren Gott. Aber wenn er sich Gott verweigert, wählt er wohl das Absurde. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wenn beim Menschen das Bewusstsein der Gegenwart Gottes schwindet, dann büßt er eigentlich sein Bestes ein. Er wird nicht mehr in Ehrfurcht und Vertrauen vom Heiligen an sich betroffen. Solche Leute mögen in zweit- und drittrangigen Dingen, vor allem in dem Gebiet der Technik und der Zivilisation, ganz tüchtig sein. Aber sie werden nicht mehr beunruhigt von den ewigen Fragen: Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Von dieser Unruhe hätten sie als Menschen vor den anderen Geschöpfen ihren Vorzug, ihre Spannkraft, ihr hohes Bewusstsein, sodass sie nicht eingeebnet werden könnten. So aber fällt bei ihnen die ganze obere Welt aus. Es wölbt sich kein Firmament mehr über sie. Gottes Menschwerdung in Krippe und Kreuz ist in erster Linie Anlass zur Anbetung. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die erste Pflicht gegen Gott ist, ihn als den anzuerkennen, der er ist, als Gott. Das heißt, als unendlich, als ewig, als unfassbar, als faszinierend und ihn als überwältigend zu erkennen. Ein Mensch auf den Knien ist etwas ganz Großes. Wer anbetet, steht am richtigen Ort in dieser Welt, hat Sinn für Proportion und Maß in der Wirklichkeit. Er bejaht, dass er Mensch ist und nicht Gott ist. Das ist lautere Wahrheit und Gerechtigkeit. Anbetung ist der Beginn eines menschlichen, gesunden Selbstbewusstseins. Liebe Schwestern, liebe Brüder, wo der Mensch nicht mehr in Anbetung niederkniet, dort gerät er außerhalb der Augenhöhe Gottes. Und dann schwindet Gott vor seinem Angesicht. Dann geht die Sonne unter. Dann naht die große innere Kälte. Du wirst niemals mehr anbeten. Niemals mehr beten. Niemals mehr in endlosem Vertrauen ausruhen. Du hast keinen fortwährenden Wächter und Freund für deine 7 Einsamkeiten. Du liebst ohne Ausblick auf ein Gebirge, das Schnee auf dem Haupt und Glut in seinem Herzen trägt. Es gibt keine Vernunft mehr in dem, was geschieht, und keine Liebe mehr in dem, was dir geschieht. Liebe Freunde, das hat nicht ein frommer Mystiker geschrieben, sondern der ehrlichste aller Gottlosen, Friedrich Nietzsche, in seinem Buch Fröhliche Wissenschaft. Wo aber der Mensch in Anbetung niederkniet, das heißt auf die Augenhöhe Gottes geht, dort wird er geheiligt. Dort gewinnt er Niveau. Gottes Herrschaft bedrückt nicht, sondern Gottes Herrschaft erhöht die Niedrigen. Jeder, der zu ihm Du sagen darf, muss bekennen: Der Mächtige hat Großes an mir getan. Dass Gott mich liebt, macht mich mehr wert. Der Wert und die Größe des Menschen machen aus, dass er Gottes ist, dass Gott ihn liebt. Und wenn wir mit Gott auf Du und Du stehen, uns gleichsam auf Augenhöhe mit ihm befinden, sind wir nie etwas, das man versklaven, ausbeuten und wegwerfen darf. dass Gott mich liebt, macht mich mehr wert. Und hier drängt sich das Zeugnis auf die Lippen, Gott trägt. Liebe Freunde, wenn ich einen Bericht über mein fast 40-jähriges Bischofsleben in Erfurt, Berlin und Köln schreiben sollte, dann wäre das ein einziges Zeugnis, dass die Kraft Gottes stark in menschlicher Schwachheit ist. Und darum danke ich Ihnen von ganzem Herzen, wie ich am Anfang sagte, dass Sie so zahlreich in den Dom gekommen sind, um mir wirklich ein Helfer in der Danksagung zu sein. Man soll nicht allein anbeten, liebe Freunde. Kommt, sagen damals die Hirten von Bethlehem zueinander. Und kommt, lasst uns anbeten, sagt uns täglich einige Mal die Liturgie der Kirche als Einladung zum Gebet. Anbetung ist nicht nur der Vorgang des Einzelnen, sondern ganz besonders der Gemeinschaft. Gemeinsam sollen wir vor dem Herrn niederknien, als Gemeinde, als Gemeinschaft, als Familie, um diese wunderbare Aufgabe zu erfüllen. Und die Stimmen, die im Gebet einander verschmelzen, bilden die Urzelle der Kirche. Eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, eine Familie, die miteinander betet, die hält zusammen und bleibt zusammen. Die Anbetung ist der Zement, der die Glieder einer Gemeinde, einer Ehe, einer Familie zusammenfügt. Die Anbetung erzeugt Verbundenheit, Treue, aufmerksame Liebe füreinander. Sie ermöglicht erst richtige und echte Gemeinschaft. Liebe Freunde, ich weiß das nicht nur aus theologischen Büchern. Die heiligen drei Könige sind für uns die großen Vorbeter geworden. Und in ihrem Leben wird deutlich, wenn Gott naht, dann ruft er in die Entscheidung. Sie brechen auf und folgen dem Stern und suchen Gott, bis sie ihn gefunden haben. So gewaltig auch Gottes Nähe wirkt, Gott lähmt nicht. Im Gegenteil. Gott macht wach, lebendig, kreativ und frei. Gott lässt sein Geschöpf auf seiner Lebensbahn um nichts Geringeres laufen als um sich selbst. Liebe Freunde, es geht um alles. Wer wirklich darum weiß, der holt weit aus. So wird der Mensch gerade vor Gott zur Entscheidung ermächtigt, die ihm zum Aufbruch ermutigt, in die große Zukunft Gottes hinein. Und Gott will keine Geschobenen. Im Leben, zumal wo es um das wahre Leben geht, kommt es nach Gott auf den Einzelnen an. Nicht auf die Trends, nicht was gerade in ist, nicht darauf, was alle sagen, denken und tun. Es kommt auf den Willen des Einzelnen an, der ihn niederknien lässt. Sein Wille ist dann sein Glück. Hier gilt im wahrsten Sinne des Wortes, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Anbetung lässt mich erkennen, dass Gott wirklich unter uns ist und der Mensch neben uns ist. Und darum ist der Mensch nirgends Gott nahe, menschennahe und erdnahe als dort, wo er niederkniet. Weil Gott nicht nur den Menschen will, Gott will doch auch die Erde. Deshalb ist er ja ein Erdenbürger geworden. Und sein Platz ist ganz unten bei den Menschen. Liebe Schwestern, liebe Brüder, unsere Kirche hierzulande ist ebenfalls eine Gemeinschaft ganz tief unten geworden. Was ist alles in den letzten Jahren über unsere liebe Kirche hereingebrochen, von innen und außen? Der liegt oft so tief am Boden. Aber hier am Tiefpunkt ist ja auch die Chance zur Umkehr, zum Wiederaufstieg gegeben. Denn an einer anderen Stelle gilt ihr das Wort des Herrn, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein und bringt keine Frucht. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Nun ist das Weizenkorn Christus Karfreitag ganz tief in die Erde gefallen und gestorben und Ostern auferweckt und wurde uns in der heiligen Eucharistie als seine österliche Frucht zuteil. Er ist jetzt selbst in Person eucharistisch ganz und gar mitten unter uns unten. Und er ist und bleibt ganz und gar oben beim Vater über uns. Und hier können wir ihm real begegnen, um ihn alle Menschen mit ihren Hoffnungen und Verzweiflungen ans Herz zu legen. Die Anbetung lässt mich den Menschen nicht als Widerspruch gegenüber Gott erfahren, sondern als den, der Gottes Abbild ist. Und dabei wächst die Hoffnung auf die Strahlkraft seiner Gottfähigkeit in Gegenwart und Zukunft. Vielleicht könnt ihr, liebe Freunde, die vor 4 Monaten in der Kapelle des Maternushaus eingerichtete eucharistische Anbetung Tag und Nacht als mein Vermächtnis an das geliebte Erzbistum Köln annehmen. Hier darf ich und kann ich in Zukunft auch ohne Jurisdiktion und ohne amtlichen Auftrag mit euch weiterhin Beter und Bruder sein. Das lässt uns nahe und dankbar bleiben. Amen.
Das war eine Predigt, die Joachim Kardinal Meißner zum 25-jährigen Ortsjubiläum als Erzbischof von Köln und bei seiner Verabschiedungsfeier im Kölner Dom am 9. März 2014 gehalten hat. Wir haben diese Predigt für Sie noch einmal wiederholt aus Anlass seines Todestages am 5. Juli. Wenn Sie seine Katechese und seine Predigt noch einmal hören wollen, Sie können bei Radio Horeb eine CD bestellen unter der 08328 921 120. Oder wenn Sie Internetzugang haben, gehen Sie gleich auf unsere Homepage www.horeb.org. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.